Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die heutige Lesung steht in Offenbarung 20, 7 bis 10. Offenbarung 20, Vers 7 bis 10. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuersee, Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist, und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir erheben uns noch zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir sind hier wieder versammelt, um auf dich zu hören und bitten dich für Frucht in unserem Leben, die dich ehrt. Jetzt nimm alles Störende von uns, halte deine Hand über uns und gib uns einen Segen, der uns die ganze Woche begleitet. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum letzten und 20. Teil unserer Auslegungsreihe zum Kolosserbrief unterm Stichwort das Heerlager der Heiligen. Das Heerlager der Heiligen. Wir lesen und hören dazu Kolosser 4, die Verse 7 bis 18, also die letzten Verse dieses Briefes des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Ab Vers 7, Kapitel 4. Alles, was mich betrifft, schreibt der Apostel Paulus, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch auch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, also die bisher Gelandeten, Aristarchus, Markus und Jesus Justus. Diese drei allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, also aus Kolosse stammt, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm, nämlich eben genanntem Epaphras, das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir kommen heute unter dem Thema das Heerlager der Heiligen zu einem besonderen Aspekt der neutestamentlichen Briefe. Die Briefe des Neuen Testaments bestehen sonst ja wesentlich aus geistlichen und seelsorgerlichen Ermahnungen, gerade eben auch der Kolosserbrief, der ein ganz intensiver Gemeindebrief ist. Nun haben wir hier in den abschließenden Versen des Kolosserbriefs so eine Art geschichtliches Hintergrundgemälde. Wir bekommen, wenn auch nur in kurzen Andeutungen, manche Informationen über die Situation des Paulus und der Christen der damaligen Zeit. Es geht im ganzen Kolosserbrief ja wesentlich um die Gemeinde, den Leib Christi oder um die in der Lesung schon gehörte Formulierung aus Offenbarung 20,9 zu verwenden, eben um das Heerlager der Heiligen, so auch das Thema der heutigen Predigt. Dieses Heerlager der Heiligen war zu allen Zeiten bedrängt und verfolgt. Nicht immer überall, aber wohl immer irgendwo, an mehreren Orten. In den letzten Tagen, in denen wir wohl längst leben, nimmt die Bedrängnis dramatisch zu. Wir erfahren als erstes, dass Paulus im Gefängnis ist, als er den Kolosserbrief und mit ihm auch den Epheser- und Philemonbrief schreibt. Das war quasi ein Dreierpaket, was Paulus damit auf den Weg gebracht hat, der Kolosserbrief, der Epheserbrief und der Philemonbrief. Genauer gesagt schreibt Paulus gar nicht allein, er schreibt die Briefe zusammen mit Timotheus und noch ein weiteres wichtiges Detail historisch, Paulus hat die Briefe auch nicht selbst geschrieben, sondern diktiert. Das zeigt der Abschiedsgruß Kolosser 4,18, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Das heißt, den Abschlussgruß, die letzten Zeilen, hat Paulus demnach eigenhändig geschrieben. Der Rest aber war eben nicht von der Hand des Paulus geschrieben, sondern diktiert. Der Brief bzw. die Überbringung desselben durch Tychikus hat zwei Anliegen. Paulus formuliert, ich habe ihn eben deshalb zu euch gesandt, Vers 8. Und nun folgen die beiden Punkte, die Gemeinde nämlich erstens zu unterrichten, wie es dem Paulus geht, und zweitens sie zu trösten. Heiko Grimmer schrieb darüber, das Leiden des Apostels ist nicht das Aus, sondern Signal für den Kampf, der uns verordnet ist. Eben deshalb das Heerlager der Heiligen. In einem Heerlager wohnen Kämpfer, Streiter in der Sache unseres Herrn Jesus Christus. Nun wollen wir in der Predigt diesen beiden Punkten nachgehen. Erstens unter dem Stichwort das Heerlager der Heiligen. Paulus ist im Gefängnis. Das wird nochmal zum Schluss in Vers 18 betont. Gedenkt meiner Fesseln. Allerdings zeigt der Blick in den Philemonbrief, der ja wie gesagt mit dem Kolosser- und dem Epheserbrief zusammen auf dem Weg ist, gemeinsam verfasst wurde, dass Paulus mit seiner baldigen Freilassung rechnet. Dort, nämlich im Philemonbrief, lesen wir Vers 22. Zugleich aber bereite mir, nämlich gerichtet an Philemon, auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch bald werde geschenkt werden. Wir erinnern uns an die letzte Predigt zum Gebet. Paulus rechnet mit der Erhörung von Gebeten. Paulus betet zielgerichtet und bittet die Geschwister ebenfalls zielgerichtet zu beten. Und er erwartet, dass Gott handelt. Und deshalb bittet er den Philemon schon gleich mal das Gästezimmer herzurichten, damit Paulus nach der erbetenen Freilassung dort Aufnahme finden kann. Wir sehen also, wie konkret zuversichtlich Paulus im Gebet ist und tatsächlich ist er auch aus dieser Gefangenschaft, von der hier die Rede ist, von der er hier aus die Briefe geschrieben hat, auch wieder freigekommen. Noch aber ist Paulus im Gefängnis. Aber wo? Von welcher Gefangenschaft aus ist hier die Rede? Von wo aus hat er diese Briefe geschrieben? Es gibt zwei überlieferte Gefangenschaften des Paulus, die in Frage kommen: Caesarea und Rom. Ein wichtiges Indiz deutet auf Caesarea, denn mit der Überbringung der Briefe beauftragt Paulus den Tychikus. Der wird mehrfach genannt. Und Onesimus. Nun ist es aber so, dass Onesimus als Mitüberbringer des Briefs im Schreiben an die Epheser nicht erwähnt wird. Und wie gesagt, die Schreiben gingen gemeinsam auf den Weg. Schauen wir auf die Karte an der Wand. Wären die beiden von Rom gekommen, dann wären sie in Ephesus an Land gegangen und hätten als erstes die Gemeinde dort besucht. Onesimus wäre in Ephesus dabei gewesen und in Ephesus 6, Vers 21 mit Tychikus zusammen erwähnt worden, wie in Kolosser 4, 7 auch. Und dann wären Tychikus und Onesimus nach Laodicea und Kolosse weitergezogen. Kommen sie aber von Caesarea, dann wären sie wahrscheinlich in Attalia an Land gegangen und von dort zuerst nach Kolosse gekommen. Dort wäre Onesimus wahrscheinlich geblieben. Zumindest musste Paulus damit rechnen. Dann aber wäre Tychikus von Kolosse allein weitergezogen nach Laodicea und Ephesus. Onesimus fehlt dann logischerweise als Mitüberbringer des Briefs an die Gemeinde in Ephesus. Dieser Aspekt, deshalb kurz ausgeführt, spricht dafür, dass diese drei Briefe, der Epheser-, Kolosser- und Philemon-Brief, von Paulus während seiner Gefangenschaft in Caesarea geschrieben wurden, also im Zeitraum von etwa 58 bis 60 nach Christus, bevor er sich auf den Kaiser berufen hat und seine gefährliche Fahrt übers Mittelmeer nach Rom antrat. Soweit etwas zum zeitlichen Hintergrund, zum lokalen Hintergrund. Nun kommen wir zum persönlichen. Wer sind diese beiden Erstgenannten aus dem Heerlager der Heiligen, Tychikus und Onesimus? Tychikus begegnet uns das erste Mal relativ spät in Apostelgeschichte 20, Vers 4. Paulus ist hier bereits auf dem Rückweg seiner dritten Missionsreise von Griechenland über Mazedonien Richtung Jerusalem. Und da tritt Tychikus als einer der Begleiter des Paulus das erste Mal in Erscheinung. Er gehörte wie Timotheus und Titus zu den engsten Vertrauten und Mitarbeitern des Paulus. So lesen wir 2. Timotheus 4, Vers 12: Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Und in Titus 3, Vers 12 schreibt er an Titus, der gerade auf Kreta im Auftrag des Paulus Dienst tut: Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile mich, dich zu mir nach Nikopolis, das ist Westgriechenland, zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Paulus hält über seine wichtigsten Mitarbeiter Kontakt zu den Gemeinden und lässt sie in seinem Auftrag in den Gemeinden nach dem Rechten sehen. Und zu diesen wichtigsten Mitarbeitern des Paulus gehört neben dem Timotheus und Titus auch der Tychikus. Ganz anders der Onesimus, das war ein entlaufener Sklave. Er stammt aus Kolosse, wie Vers 9 ausdrücklich erwähnt, der von euch ist. Er war mit Paulus in dessen Gefangenschaft in Kontakt und ist durch Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt schickt Paulus ihn wieder zurück zu seinem Herrn Philemon, dem er entlaufen war. Das ist dann auch der Inhalt des Philemonbriefs. Dieser Herr, wie gesagt, ist Philemon, an den der gleichnamige Brief gerichtet ist. Onesimus wird ebenfalls wie Tychikus als getreuer und geliebter Bruder bezeichnet. Das ist wichtig im Blick auf die oft heiß diskutierte biblische Position zur Sklavenfrage. Viele stören sich an diesem Abschnitt und unterstellen Paulus und dem Neuen Testament, dem Wort Gottes, dass es die Sklaverei befürworten würde. Ist völliger Unsinn, aber wir müssen sehr genau differenzieren. Wir haben ja auch beim Thema Predigt, bei der Predigt Christ und Obrigkeit das Unterthema gehabt: Gott bindet uns ans Recht. Und Paulus achtet das damalige Gesetz. Und das sah nun einmal, ob es uns gefällt oder nicht, Sklaverei vor. Und Paulus tut diesem Gesetz Genüge, er achtet das Recht, tut diesem Gesetz Genüge und schickt den entlaufenen Sklaven zu seinem Herrn zurück. Da aber dieser Herr, der genannte Philemon, ebenfalls Christ ist, schickt Paulus den Onesimus weniger als Sklaven zurück, sondern vor allem als geliebten Bruder. Eine ganz wesentliche inhaltliche Akzentverschiebung, viel mehr als eine Akzentverschiebung, eine fundamentale Veränderung. Nach diesen beiden, dem Tychikus und dem Onesimus, nennt Paulus einige weitere aus dem Heerlager der Heiligen, die mit ihm zusammen aus der Gefangenschaft grüßen. Als ersten nennt er in Vers 10 den Aristarchus. Paulus nennt ihn seinen Mitgefangenen. In Philemon 23 wird auch Epaphras so genannt. Man geht allerdings davon aus, dass diese Brüder freiwillig die Haft des Paulus teilten, also nicht wirklich Gefangene waren, sondern eben sich mit Paulus im Gefängnis aufhielten, um ihm dort zur Seite stehen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und auch ihm zu Diensten zu sein, möglicherweise auch diese Briefe zu schreiben. Aristarchus erscheint das erste Mal Apostelgeschichte 1929 beim Aufstand des Demetrius in Ephesus. Wir lesen dort, und die Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarch, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Aristarchus stammt aus Mazedonien und zwar genau aus Thessaloniki. Er ist auch dabei auf der Gefangenschaftsfahrt des Paulus nach Rom, Apostelgeschichte 27, Vers 2. Nachdem wir aber in ein adramytisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab. Und es war bei uns Aristarch, ein Mazedonier aus Thessaloniki. Da haben wir es ausdrücklich gesagt, woher er kommt, der liebe Bruder. Der nächstgenannte ist uns wohl bekannt, Markus, der Vetter des Barnabas. Auch wichtig, das sind so ganz kleine Details, die uns doch sehr viel Einblick in das Leben, in das Leiden, in die Kämpfe und auch in das Versöhnen der Geschwister damals, auch der Apostel, schenkt. Wir sehen, dass Paulus sich mit dem Markus eindeutig wieder versöhnt hat. Das war ja nicht immer so ein ganz reibungsloses Verhältnis zwischen den beiden, denn Paulus hatte den Markus wegen Feigheit vor dem Feind kurz nach Beginn der ersten Missionsreise nach Hause geschickt. Und er hatte sich geweigert, ihn mit auf die zweite Missionsreise überhaupt mitzunehmen. Später kam deshalb Markus mit Petrus nach Rom, wohl Mitte der 40er Jahre. Nun aber sehen wir ihn wieder an der Seite des Apostels Paulus. Das heißt, nach einem durchaus ernstzunehmenden Zoff und Meinungsverschiedenheit zwischen Paulus und Markus haben die beiden wieder zusammengefunden. Und seinetwegen, des Markus wegen, hat Paulus den Kolossern auch schon Befehl gegeben, sie sollen ihn gastlich aufnehmen, wenn er kommt. Dieser Auftrag war offensichtlich in einem früheren Brief des Paulus an die Kolosser ergangen, der uns nicht erhalten ist. Dann ist mit Aristarch und Markus noch ein dritter genannt, nämlich Jesus, genannt Justus. Justus heißt der Gerechte. Das war ein Beiname, den auch der Herrenbruder Jakobus hatte in Jerusalem. Jesus Justus war, wie die beiden zuvor genannten, Judenchrist. Paulus stellt mit einem bedauernden Unterton fest, dass allein diese drei Mitarbeiter am Reich Gottes aus der Beschneidung sind, also Juden. Jesus, genannt Justus, dürfte also ein Judenchrist gewesen sein, der um der Verbindung zu seinen jüdischen Volksgenossen willen das jüdische Gesetz sehr genau beachtete und deshalb, wie der Herrenbruder Jakobus, von den Juden den Beinamen der Gerechte erhalten hatte. Neben den Judenchristen an seiner Seite nennt Paulus die ihn begleitenden Heidenchristen. Die kommen jetzt. Als erster wird Epaphras genannt. Epaphras scheint ein Mann der ersten Stunde in Kolosse gewesen zu sein. Er war wohl der wesentliche Gründer und Lehrer dieser Gemeinde in Kolosse. Kolosser 1, Vers 7 lesen wir: So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Wahrscheinlich besuchte Epaphras den Paulus im Gefängnis und blieb freiwillig eine Zeit bei ihm. Er war darüber hinaus auch im Umfeld von Kolosse in leitender Verantwortung tätig, so in Laodicea und Hierapolis. Er war ein äußerst aktiver und öffentlich wirksamer Christuszeuge. Zwei ganze Verse widmet Paulus der Hervorhebung seines aufopferungsvollen Dienstes. Und dabei ist Epaphras vor allem ein Beter für die Gemeinde, der alle Zeit für euch ringt, wörtlich kämpft in den Gebeten. Auch das ist wichtig, liebe Geschwister. Beten ist ein Kampf. Wir können sagen, Beten ist der wesentliche Kampf, den wir als Geschwister, den wir als Mitglieder im Heerlager der Heiligen tun können. Den Kampf selbst, dann führt der himmlische Vater für uns aus, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und unsere Gebete bringen diesen Kampf immer wieder neu vor den Thron Gottes und setzen ihn in Gang, wenn wir es so sagen wollen. Aber unser eigentlicher Kampf ist immer wieder das Gebet. Im nächsten Satz sind uns zwei bekannte Personen genannt, Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Lukas kennen wir als Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Seine bleibende Verbindung mit Paulus und Markus zeigt uns auch wieder 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 11. Den hat Paulus wohl kurz vor seinem Tod geschrieben, am Ende seiner zweiten römischen Gefangenschaft, die dann mit seiner Enthauptung geendet hat. Er schreibt dort: Lukas ist allein bei mir, nimm Markus und bring ihn mit dir. Markus gehört auch noch treu zum Heerlager der Heiligen, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Lukas und Markus, zwei von den vier Evangelisten, sind also bei Paulus in dessen letzten Tagen und Stunden. Von Demas hören wir ebenfalls 2. Timotheus 4, Vers 10, dann aber leider negativ. Denn Demas hat mich verlassen, schreibt Paulus, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Mich verlassen, wörtlich übrig lassen, im Stich lassen. Liebe Geschwister, das ist durchaus keine neutrale, sachliche Beschreibung. Das hat deutlich negativen Charakter. Ebenso wie die weitere Formulierung, er hat die Welt lieb gewonnen. Diesen gegenwärtigen Äon, so wörtlich. Die momentane, dem Verderben überantwortete Welt, deren Zeit mit der Wiederkunft Jesu zu Ende geht. Das ist eine ungewöhnliche Formulierung, die uns aber zeigt, dass die Treue in der Jesus-Nachfolge kein Selbstläufer ist. Die Warnung vor dem Abfall bekommt hier namentlich konkrete Züge. Auch ein kleiner Aspekt, auf den ich nicht weiter eingehen will, der unter Geschwistern ja immer wieder heiß diskutiert wird: Können Christen vom Glauben abfallen? Wir sehen bei Demas, entweder hat er gar nie wirklich geglaubt, oder er ist eben tatsächlich leider wieder vom Glauben abgefallen. Es ist schon ein scharfes geistliches Urteil, das Paulus da über den Demas ausspricht, denn die Formulierung "die Welt liebgewonnen" steht in 2. Timotheus 4 gegenüber dem dortigen Vers 8 und der Formulierung "die Erscheinung Jesu liebhaben". Es geht also um die Frage, was haben wir im entscheidenden Moment lieb, wenn es spitz auf Knopf geht? Die Welt oder die Erscheinung, das Wiederkommen unseres Herrn? Worauf warten wir? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Demas hat also diese Welt der Erscheinung Jesu vorgezogen, das ewige Leben mit dem Vergänglichen vertauscht. Hier zur Zeit der Abfassung des Kolosserbriefs hatte Demas dem Druck noch standgehalten. Also er war in der Nachfolge des Jesu, Man wird möglicherweise nicht nur von Show und Falschem reden können, durchaus bis in diese Verfolgungssituation hinein. Paulus ist immerhin im Gefängnis treu geblieben, später nicht mehr. In der Stunde echter Lebensgefahr hat er dann den in Rom inhaftierten Paulus im Stich gelassen und sich den angenehmeren, unbeschwerlicheren Dingen des Lebens zugewandt. Er ist dann nach Thessalonich gegangen, möglicherweise war das seine Heimat. Auf den uns verordneten Kampf kommen wir gleich im kürzeren zweiten Punkt noch zu sprechen. Wir sehen aber, es gibt auch solche, die das Heerlager der Heiligen verlassen, wenn es allzu brenzlig wird. Wir haben es selbst in der Gemeinde so vor 2 Jahren erlebt. Eine wesentliche Triebkraft für die damaligen Auseinandersetzungen dürfte nach meiner Wahrnehmung die Angst gewesen sein. Viele Äußerungen von denen, mit denen wir damals ringen mussten, waren angstbesetzt, haben Angst ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Wobei wir sagen müssen, diese Angst war keineswegs unbegründet. Im Visier des sogenannten Verfassungsschutzes zu stehen, ist nicht angenehm. Meine Frau und ich als Sportschützen, unsere Waffen in diesem Zusammenhang verloren. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das waren und sind ja alles noch Peanuts. Das sind Banalitäten, wenn wir an das denken, was andere Christen und Geschwister in ernsten Kämpfen des Glaubens auf dem Spiel haben und was sie vielfach auch verlieren, äußerlich menschlich betrachtet. Ja, aber wir sehen, es ist ein Kampf mit Gefahren, der Angst machen kann, und manche stehen nicht so im Vertrauen auf unseren Herrn, dass sie in diesem Kampf standhalten. Nachdem die genannt sind, die mit Paulus grüßen, werden nun die genannt, die gegrüßt werden. Das sind zunächst die Brüder, die Glaubensgeschwister in Laodicea. Kolosser 4,15 formuliert, leider einige Übersetzungen nach der schlechteren Textüberzeugung, und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Der bedeutende Teil der Handschriften hat aber einen langen Akzent auf dem A dieses Namens, Nymphan, Akkusativ. Damit ist er die Kurzform des männlichen Namens und eben nicht des weiblichen. Und diese Handschriften formulieren, wie auch die Schlachter, ganz richtig, auch sein Haus. Nicht ganz klar ist, lebt diese Hausgemeinde in Laodicea oder Kolosse, da der Gruß an Nymphas aber mit dem Gruß an die Geschwister in Laodicea verbunden ist, nehme ich an, dass auch diese Hausgemeinde des Nymphas in Laodicea zu suchen ist. Einen äußerst interessanten und auch biblisch ganz wichtigen Hinweis für die Einordnung, die geistliche Einordnung und Bedeutung der Schriften des Neuen Testaments haben wir noch in Vers 16. Da mahnt der Apostel Paulus, das heißt, er gibt ausdrücklich den Auftrag, wir können sagen den Befehl, die apostolische Anweisung. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, nämlich der Brief, den Paulus an die Kolosser geschrieben hat, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Das heißt, es ging also auch gleichzeitig wohl noch ein Brief an die Gemeinde in Laodicea, der uns wie viele, viele andere Schreiben der Apostel nicht erhalten ist. Da gilt ganz Ähnliches, wie es Johannes übers Leben Jesu erzählt: Wenn alles berichtet würde, was Jesus getan hat, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Da waren ja 12 Apostel unterwegs, haben in großen Teilen der damaligen Welt schon das Evangelium verkündigt, haben Zeichen und Wunder getan in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die haben natürlich auch viele apostolische Briefe geschrieben. Im Neuen Testament ist nur ein winziger Teil davon erhalten. Wir dürfen aber nicht drauf reinfallen, die sogenannten Pseudepigraphen, wie es Thomas Evangelium und viele andere, dann für bare Münze zu nehmen. Das sind Fälschungen. Allerdings sind eben auch viele echte Briefe der Apostel nicht aufgenommen. einfach weil bei der Abfassung des Wortes Gottes die wichtigsten im Mittelpunkt standen. Was wir hier sehen, die Briefe werden von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht. Der Brief, den Paulus an Kolosse geschrieben hat, geht auch nach Laodicea und wird dort im Gottesdienst der Gemeinde gelesen. Umgekehrt, der Brief, den Paulus an Laodicea geschrieben hat, geht auch nach Kolosse und wird auch dort im Gottesdienst der Gemeinde gelesen. Und es ist jetzt eben wichtig, was hier nicht mehr ausdrücklich drinsteht, die gingen dann natürlich weiter. Die wurden abgeschrieben, die wurden handschriftlich vervielfältigt und die gingen durch die ganze Christenheit bis nach Spanien und bis nach Alexandrien und überall hin und wurden dort in den Gemeinden im Gottesdienst gelesen. Warum? Erstens war es ausdrücklicher Wunsch und Weisung des Apostels Paulus. Zweitens sagt er ja an anderer Stelle, das ist jetzt die inhaltliche Begründung für diesen Wunsch, dass seine Briefe nicht Menschenwort, sondern in Wahrheit Gottes Wort sind. Und als Gottes Wort wurden sie wie die Schriften des Alten Testaments, jetzt auch andere Schriften mit apostolischer Autorität im Gottesdienst der Gemeinde gelesen. Und liebe Geschwister, genauso entstand das Neue Testament. Da haben nicht irgendwann auf irgendeinem Konzil, muss man immer wieder betonen, irgendwelche Leute freischwebend willkürlich nach politisch korrekten Überlegungen festgelegt, wer jetzt im neuen testamentlichen Kanon aufgenommen wird oder nicht, sondern es ging um die Frage, welche Schriften sind in den Gemeinden durch die Leitung des Heiligen Geistes in den Gottesdiensten der Gemeinden, wie gesagt, von Spanien bis in den Nahen Osten, bis nach Alexandrien, Antiochien und überall hin als Wort Gottes gelesen und welche nicht. Man hat nur einen historisch bereits gewachsenen, durch den Geist Gottes gewirkten, gewachsenen Bestand erhoben. Soweit dazu, zu diesem Vers 16. Und damit kommen wir mit Vers 17 noch zum kürzeren zweiten Punkt. Der zweite Punkt, der geistliche Kampf der Heiligen. Unser Thema ist ja das Heerlager der Heiligen und nun geht es um den geistlichen Kampf dieser Heiligen. In Vers 17 wird Archippus mahnend gegrüßt und sagt: Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Vermutlich war Archippus Gemeindeleiter oder er gehörte zumindest zu den leitenden Brüdern. Durch Bericht des Epaphras war Paulus wohl informiert, dass da manches im Argen lag. Gefahren drohten. Was da genau im Argen lag, wird nicht gesagt. Vom Zusammenhang her könnte Archippus zu nachlässig gewesen sein in der Abwehr der in Kapitel 2 genannten Irrlehrer. Es ist nicht jedem gegeben, zumindest nicht ohne weiteres, auch standfest gegen Fehlentwicklungen aufzutreten, insbesondere wenn natürlich auch viele persönliche zwischenmenschliche Dinge reinspielen. Da neigen viele dazu, um persönliche Rücksichtnahmen willen das geistlich Notwendige zu vernachlässigen. Vielleicht war das auch ein Problem des Archippus. Und Paulus muss ihn mahnen, zieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst, dass du nicht zurückweichst, an Punkten unklar bleibst, wo Klarheit, wo Standfestigkeit geboten ist. Auch hier greift der Trost des Paulus. Das griechische Wort vertrösten bedeutet ja zugleich ermahnen und ermutigen. Das ist eine Einheit. Ich denke, das kommt nicht von ungefähr, dass das griechische Wort ist ja so oft bedeutungsvoll verwendet wird, diese dreifache Bedeutung hat: trösten, aber auch ermahnen und ermutigen. Die Geschwister in Kolosse sollen sich durch die Gefangenschaft des Paulus nicht entmutigen lassen, sie sollen die Gefahren nicht scheuen, sie sollen vielmehr als ganze Gemeinde treu und mutig in der Nachfolge Jesu stehen. Liebe Geschwister, diese Mahnung ist auch für uns heute von ganz großer Bedeutung. Wir haben Jahrzehnte, im Grunde mit Abstrichen kann man wohl sogar von Jahrhunderten reden, seit weithin in religiösem Frieden und in Freiheit gelebt. Im Westen mit der kurzen Unterbrechung des Dritten Reichs, in den neuen Bundesländern erst wieder seit dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR. Aber diese Zeiten eines zumindest relativen religiösen Friedens neigen sich in Deutschland und Europa nicht nur dem Ende entgegen, sie sind im Grunde schon vorbei. Wir erleben seit Jahren, wie beispielsweise durch großteils illegal eingeschleuste Muslime, soweit ich das juristisch einschätzen kann, der religiöse Friede in Deutschland und Europa beseitigt wurde. Nicht nur, aber auch ganz besonders Weihnachtsmärkte und christliche Ziele sind im Visier. Das darf nicht wundern, denn die von der Justiz im Allgemeinen als psychisch krank eingestuften muslimischen Täter berufen sich in Wahrheit in der Regel auf den Koran und Suren wie Sure 8, Vers 12 schlagt ihnen, nämlich mit dem Schwert, auf den Nacken. Und Sure 47, Vers 4, und wenn er die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Und dieses Gemetzel erleben wir nun seit 2015 zunehmend in unserem Land. Man muss sich nur die Entwicklung der Kriminalstatistik in den letzten 20, 30 Jahren anschauen. Was wir da heute für Zahlen haben, die sprechen für sich. Und heute sagen auch Politiker interessanterweise ganz offiziell, das war zu erwarten. Wer das vor 10 Jahren gesagt hat, das ist zu erwarten, der war Volksverhetzer. Der Dschihad, der heilige Krieg des Islam gegen die Andersgläubigen, der ist in Deutschland und Europa längst angekommen. England, Frankreich, vor allem Frankreich schon viel, viel länger, nun aber auch in Deutschland. Wobei die Christenverfolgung längst auch von ganz anderer Seite geschieht. Etwa wenn die evangelische Freikirche Riedlingen vom baden-württembergischen Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft ist. Unter anderem und ganz wesentlich in der Nennung des Berichts zum Jahr 2023, weil in Predigten der Gemeinde die Abtreibung kritisiert wurde. Der Anwalt der Gemeinde hat in seiner Klageschrift gegen diese Nennung betont, dass das ja nun keineswegs nur die Sicht irgendwelcher angeblich christlich-fundamentalistischer Extremisten in Riedlingen ist, sondern von der Mehrheit der Christen weltweit, einschließlich dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, so gesehen wird. Wir sehen daran aber, wie sehr ein antichristlich christenverfolgender Geist auch bestimmte Organisationen, Gruppierungen durchdrungen hat und treibt. Immer mehr Überzeugungen, die nicht nur, aber eben auch unaufgebbar zum christlichen Glauben gehören, geraten ins Feuer der Kritik. Etwa das Festhalten daran, dass eine Ehe nun mal zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen wird. Es mag andere Formen von Gemeinschaften geben, aber das sind eben keine Ehen. Oder das Festhalten an der geschlechtlichen Identität von Mann und Frau. Es gibt eben exakt 2 Geschlechter und keine 64 und keine 73. Das sind unaufgebbare christliche Glaubensinhalte, die aber von bestimmten Kräften in unserem Land, auch von politischer Seite, immer stärker bekämpft werden. Demas hatte in diesem Kampf nicht dauerhaft standgehalten, wie wir schon gehört haben. Zur Zeit der zweiten römischen Gefangenschaft des Paulus, als es wirklich lebensgefährlich wurde, da war ihm dieses irdische Leben mit seinen Annehmlichkeiten wichtiger als der wiederkommende Herr. Aber liebe Geschwister, dieser Kampf, in dem Demas schlussendlich dann leider gekniffen hat, dieser Kampf ist uns aufgetragen. Unverrückt und unerschrocken halten wir das Heerlager der Heiligen am Zeugnis von Jesus Christus fest. Dazu gehört auch das Zeugnis von seiner Schöpfung. Dazu gehört auch das Zeugnis von Mann und Frau. In diesen Tagen heißt dies ganz besonders für die Einzigartigkeit Jesu einzutreten. Wie das beispielsweise auch der Bremer Pastor Olaf Latzl vor mittlerweile, glaube ich, schon rund 10 Jahren getan hat, wurde damals das erste Mal bereits richtig heftig kritisiert, regelrecht zerrissen, nicht nur von den Medien, sondern auch, leider typisch von seinen eigenen Kirchenleuten, auch aus dem sogenannten evangelikalen Lager. Was hat er verbrochen? Er hat nichts anderes getan als das, wozu jeder Christ jeden Tag aufgefordert ist. Er hat Jesus bekannt als den einzigen Weg zum Vater. Er hat dazu aufgefordert, das eigene Haus zu reinigen, wie Gideon es getan hat. Er hat dazu aufgefordert, sich von falschen Göttern und Götzen, von jeder Form des Aberglaubens zu trennen, wie es das Neue Testament, das Wort Gottes, ganz eindeutig gebietet. Ja, Christen dürfen auch heute bei der üblichen religionsvermengenden Ökumene nicht mitmachen. Heute ernten wir dafür vor allem noch Spott, Verachtung, vielleicht sogar staatsanwaltliche Angriffe wegen angeblicher Volksverhetzung, so erging es auch Olaf Latzl. Morgen schon kann uns das uneingeschränkte Bekenntnis zu Jesus als dem einzigen Weg zum Vater und zur ewigen Erlösung möglicherweise Gefängnis bringen. Oder heute auch schon den Tod durch die Hand eines muslimischen Terroristen. Theo Lehmann hatte im Jahr 2004 unter dem Titel »Das Land ist still« gefordert, wir sollten die Atempause nutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, so Theo Lehmann wörtlich, sind bibelfeste und notfalls auch feuerfeste, KZ-fähige Christen. Liebe Geschwister, noch ist die Lage für uns Christen in diesem Land in der Regel nicht unmittelbar lebensgefährlich. Aber die Menschenverachtung allgemein und der Kampf gegen spezifisch christliche Themen, gegen das spezifisch Christliche, nehmen unübersehbar zu. Halten wir uns in diesem Kampf Demas als abschreckendes Beispiel vor Augen? Nein, wir wollen nicht zu denen gehören, die aus Angst die Segel streichen. Wir wollen in der Treue zu Christus im Heerlager der Heiligen standhalten. Und wir wissen, der Sieg gehört unserem Herrn. Und der Sieg gehört damit auch dem Heerlager der Heiligen. Amen. Lasst uns zum Schluss noch miteinander beten und steht bitte dazu auf. Ja, treuer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in dieses Heerlager der Heiligen mit eingereiht sein dürfen. Du hast uns zum Glauben berufen und dieses dir Nachfolgen bedeutet nun auch Teil in diesem Heerlager der Heiligen zu sein, bedeutet in den Herausforderungen dieses Kampfes zu stehen und in der Kraft deines Heiligen Geistes bestehen zu können, durchaus auch zu müssen, zu dürfen, aber vor allem eben auch zu können durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist. Ja, wir brauchen dafür tatsächlich jeden Tag die Kraft von dir, dass wir wirklich den Blick fest auf dich, auf den wiederkommenden Herrn gerichtet halten, dass wir uns nicht ablenken lassen von Satan und den Blick allzu sehr aufs Böse richten, wie das Kaninchen auf die Schlange, dass wir da nicht gelähmt werden, nicht den Mut verlieren, sondern dass wir den Blick vor allem auf dich, auf deine Liebe, deine Treue, aber eben auch auf deine überwältigende Größe, deine Allmacht und deinen Sieg richten. Das ist ja der entscheidende Punkt, Herr. Es geht um diesen Kampf nicht um die Frage, wer am Schluss gewinnt. Diese Frage ist seit gut 2000 Jahren ein für alle Mal entschieden. Der Sieger bist du, unser treuer Heiland Jesus Christus. Und auf der Seite des Siegers stehen wir, die zu dir gehören. Und da kann sich das Böse gebärden, wie es will. Und das lass uns alle Tage vor Augen haben. Auch wenn das Böse möglicherweise auf uns persönlich, auf unsere Familien, auf unsere Gemeinde immer wieder massiv eindringt, auch in diesen im Moment angesprochenen Fragen, wo durchaus manches ernsthaft auf dem Spiel steht. Aber wir wissen, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen und dass wir alles, was kommt, dankbar aus deiner Hand annehmen dürfen, weil wir wissen, es dient uns, es dient unserer Gemeinde zum Segen. Und so lass uns auch den Teil deines Heerlagers der Heiligen in Riedlingen weiterhin treu im Dienst stehen, ein mutiges, kraftvolles Zeugnis sein, Licht in der Finsternis dieser Welt, durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Wir erheben uns und beten noch gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.